Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe, zum kleinen und großen Hallo, zum Smalltalk. Und so war es auch diese Woche wieder. Ich habe einen alten Weggefährten von mir wieder gehört, und zwar den Sandro Odak, der heute als Communications Manager für Xbox arbeitet, / Microsoft. Und damals, als ich ihn kennenlernte, vor vielen Jahren, wir rechnen in der Folge auch aus, wann genau das gewesen sein muss, da war er noch als Journalist unterwegs. Da hat er gearbeitet für Gamezone, ein Online-Magazin rund um Spiele und Spielkultur. Da war ich frisch gebackener Ex-Archäologe und Spielejournalist in Spee. Und Sandro hat dann in den kommenden Jahren nach unserem ersten Aufeinandertreffen einen ganz spannenden Weg genommen. Er war Head of IGN Deutschland, daraufhin war er Head of GameStar.de, hatte dort also eine ganz große, verantwortungsvolle Aufgabe, sich um eine Redaktion zu kümmern. Und dort auch einige Herausforderungen zu stemmen, von denen er dann auch in unserem Gespräch erzählt und inwiefern ihm das gelungen ist und inwiefern nicht. Und jetzt ist er eben bei Xbox als Communications Manager angestellt, mittlerweile auch schon seit 2 Jahren. Tempus fugit, hat mein Dateilehrer immer gesagt, die Zeit fliegt. Ja, und das war ein ganz spannendes Gespräch, weil ihr Menschen da draußen könnt euch schon denken, diese Karriere ist eine sehr interessante, alleine schon deswegen, weil er quasi die Ufer wechselt vom Journalismus in die PR hinein. Und was ihn dazu gebracht hat, darüber haben wir gesprochen, aber auch über eine ganze andere Dinge. Ich musste ihm beispielsweise erzählen von einem Traum, den ich hatte, kurz vor der Aufnahme der Folge, beziehungsweise der Nacht davor. Wir haben, glaube ich, am Nachmittag aufgenommen. Und es war ein ganz tolles Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wurde übrigens geboren aus einer ganz spontanen Idee heraus. Ich hatte Sandro jetzt schon längere Zeit nicht mehr gehört und gesehen. Er lebt und arbeitet in München, ich in Berlin. Und wegen dieser furchtbaren Corona-Situation da draußen ist es ja auch nicht so, dass jetzt der eine oder der andere einfach mal so in den Zug steigt und durch die Welt fährt. Deswegen haben wir uns jetzt ein wenig längere Zeit nicht mehr gesehen und gehört, aber wir sind beide beim Erkunden einer dieser neuen hippen Apps uns über den Weg gelaufen, und zwar Clubhouse. Ich weiß nicht, wer die da draußen kennt. Eine Art, weiß ich nicht, Audio-Gruppen-Chat nur als neue Social-Media-Plattform. Die kann man momentan da draußen ausprobieren, und das haben wir beide getan. Und dann sind wir beide in denselben Raum gestolpert, in dem wir dann sofort in ein Gespräch kamen. Und dann dachte ich mir während dieses Gesprächs, Mensch, guck mal, der Sandro, so lange nicht mehr gehört, der hat so viel zu erzählen. Als ich ihn letztes Mal sah, habe ich bei der GamePro gekündigt, und er war bei Head of GameStar unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, lade ich ihn doch mal zum Gespräch ein, frag mal, wie es ihm so ergangen ist. Und genau das habe ich getan. Freut euch auf rund eine Stunde spannender, vielschichtiger, vielseitiger Unterhaltung im wörtlichsten Sinne. Ach du liebe Zeit, viel Spaß damit. Ich muss dir was ganz anderes erzählen. Du bist die erste Person heute, mit der ich sprechen kann, und dir wird jetzt das Schicksal zuteil, dass ich einen Traum dir erzählen muss, den ich hatte. Ohne Witz, ich hatte diesen Traum heute Nacht, und er war so toll, weil eine Erfindung darin vorkam, die es laut Google-Recherche im Anschluss noch nicht gibt. Und ich bin so angetan.
Vielleicht behältst du sie für dich, also bis du das Patent angemeldet hast. Also ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du unbedingt kommerziellen Erfolg daraus herausschlagen willst, aber ich meine, Überlegung wäre es auf jeden Fall wert.
Also wir machen das so, ich erzähl's dir mal, und wenn die Reaktion von dir eine vielversprechende ist, dann wird die Folge hier so lange zurückgehalten, bis ich das Patent angemeldet habe, und erst dann wird sie ausgestrahlt. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Also pass auf, ich habe geträumt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich war in Begleitung von André Peschke, und der musste zum Arzt. Und aus irgendeinem Grund habe ich ihn begleitet, und er hat vorher aber gesagt, Dom, bevor wir zum Arzt gehen, holen wir uns noch was zu essen. Und dann sind wir an so ein Straßenbistro-Lädelchen gegangen, ne, wo so Dönerbude auf Rädern quasi. Und da ist er hin und hat gesagt, ich hätte gern einmal Hähnchen und eine Tüte Smileys. Also Smileys kennst du vielleicht, das sind diese gefrorenen panierten Kartoffelscheibchen für den Backofen. Und dann hat er das bestellt, und dann hat er tatsächlich von diesem Lädelchen bekommen ein gefrorenes Stück Hähnchenkeule quasi und eine Packung, wie man sie aus dem Supermarkt bekommen kann, Smileys. Und dann habe ich in meinem Traum das gar nicht hinterfragt, sondern bin ihm einfach gefolgt. Und dann gingen wir zum Krankenhaus. Und vor dem Krankenhaus, und jetzt kommt die Erfindung, stand eine Säule, die so ein bisschen aussah wie so ein Kaugummi-Ziehautomat. Und da waren ganz viele verschiedene Fächer drin. Und er hat dann irgendwie Geld eingeworfen. Dann ging eines der Fächlein auf, der fiel. Dann hat er die Hähnchenkeule reingelegt und die Smileys aus der Tüte. Hat den Deckel wieder zugemacht von dieser Konstruktion. Hat nochmal einen Knopf gedrückt. Und dann hat sich angefangen, dieses Gerät summend zu drehen, dieses kleine Fächlein. Und dann stellte sich heraus, wir sind dann zum Arzt gegangen, dann kamen wir wieder raus und als wir wieder bei diesem Ding da ankamen, hat er das Fächlein aufgemacht und sowohl das Hähnchen als auch die Smileys waren durch. Das war quasi so ein Straßenbackofen, wo du, wenn du irgendwo Termine hast, vorübergehend Sachen ablegen kannst zum Warmhalten oder Warmmachen. Und ich bin aufgewacht und dachte mir, mein Gott, ist das so ein Moment, wo ich jetzt Erfinder werde, weil das so eine Traumeingebung ist? Das ist doch total geil.
Wie so eine Art Belohnung für, okay, du hast es geschafft, ja. Du warst beim Arzt, du hast es wirklich getan. Hier ist, und das gibt's ja nur noch für Kinder, hier ist ein Lolli oder hier ist irgendwie ein Goodie. Und das für uns Erwachsene gibt's das nicht mehr, aber so eine Art, so ein Straßen-Mikrowellen-Backofen als Belohnung dafür, dass du etwas gemacht hast, finde ich eigentlich gut, würde ich auch nutzen.
Aber findest du es wirklich, also mir fehlt gerade die Begeisterung. Ich bin wirklich hierher gekommen und dachte mir, mein Gott, alle werden erstarren vor Begeisterung, weil die Idee so cool ist, aber offenbar nicht.
Du merkst, ich bin erstarrt.
Ja, stimmt. Ja, weiß nicht, also warum gibt's sowas nicht?
Vielleicht aus hygienischen Gründen. Ich meine, wenn ich mir mal meinen, ich will jetzt nicht unterstellen, wie dein Backofen aussieht, aber wenn ich mir meinen Backofen anschaue und da lebe ich ja sozusagen alleine und mir dann vorstelle, dass da noch 10.000 andere Personen diesen Backofen benutzen, dann bräuchte es ein gutes, gesundes Hygienekonzept.
Das stimmt. Darf ich fragen, wann hast du zuletzt deinen Backofen gereinigt? Du kannst auch einen groben Zeitraum nennen. Dann, ich verrate es auch bei mir.
Jetzt wird es irgendwie wirken, als hätten wir das vorbereitet oder so. Am Samstag.
Ach komm.
Also wirklich? Vor ein paar Tagen erst. Ich bin vor ein paar Monaten im Dezember mit meiner Freundin zusammengezogen. Und ich wusste davor nicht, dass es Backofen-Spray gibt. Also sozusagen etwas, was diesen Vorgang des Backofens säubern, dass das sozusagen von selbst macht, dass man nur noch irgendwie am Tag drauf mal rauswischen muss oder sowas. Seit wir zusammenleben, habe ich sozusagen eine ganz neue Reichweite von Putzutensilien kennengelernt und Mittelchen, die sie sozusagen mit in die Beziehung gebracht hat. Und das Backofenspray war eins davon. Und wir haben es am Wochenende benutzt, weil ich beim Backen ein bisschen eine Sauerei angestellt habe. Und ich noch dumm gesagt habe, guck mal, das ist übergelaufen. Das wird jetzt für immer da drin sein. Und sie einfach, ne, wie der mega kluge Badass, der sie eben ist, sagt so, aber dafür gibt's noch Backofenspray. Und ich so, what?
Ja, weißt du, was ganz lustig ist? Wir haben uns das Wochenende im Geiste geteilt, denn diese Frage stelle ich natürlich nur, weil ich weiß, wenn die Frage auf mich zurückstrahlt, kann ich sagen, ich habe es auch am Wochenende gemacht. Ohne Witz, ich habe am Sonntag den Backofen gereinigt, nachdem ich hier irgendwie die Woche davor nachts um 3 am PC saß und plötzlich diese Eingebung hatte, ich muss mir wieder Backofenputzsachen kaufen. Und dann habe ich so einen ganzen Schwung an Sachen gekauft, die man braucht zum Backofen reinigen, also auch so Bürsten und sowas. Und dann habe ich das voller Begeisterung am Wochenende gemacht. Und jetzt muss ich sagen, ich habe seitdem noch kein einziges Mal gebacken, weil ich Angst habe, dass ich chemische Rückstände vergessen habe. Aber
ich glaube, man muss es dann einmal irgendwie so ausbacken, sozusagen. Wie wenn man sich so einen Backofen neu kauft. Einmal einfach heiß machen und warten und dann wird es ein bisschen stinken. Dann geht das weg, dann ist das sozusagen weggebrannt oder sowas. Sag ich jetzt, ne, erneut als jemand, ich klinge so, als wäre ich hier der Backofen Putz-Backspray-Experte. Bis Freitag, ne, how old was I? Ne, ich war 32 Jahre alt, als ich gelernt habe, dass es Backofen-Putzspray überhaupt gibt.
Apropos klingen, das ist eine wunderschöne Brücke, weil ich habe mir hier, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, überlegt, was kann ich denn Sandro eigentlich fragen? Sandro kenne ich ja jetzt auch schon länger. Und dann fiel mir, als ich direkt diesen Gedanken hatte, sofort eine Sache ein, die ich dir einfach erzählen muss, von der ich glaube, du gar nicht weißt, dass das bei mir so präsent im Kopf ist. Und zwar deine Stimme. Und deswegen das Klingen war für mich ganz viele Jahre lang, während meiner ersten Jahre als Spielejournalist oder wie auch immer so ein Signal Geräusch auf Events, wo ich wusste, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie aufgehoben. Weil, ich mag auch erklären, warum. Weil als ich nämlich zu meinen ersten Events ging und wir auf denselben auch mal waren, da war ich noch so ganz am Anfang und du warst gefühlt schon der, den alle kannten und du kanntest auch alle. Und damit habe ich dann ganz schnell gelernt, wenn ich bei dir rumstehe, fühle ich mich nicht so verloren. Und diese Verbindung mit der Stimme, die habe ich bis heute. Immer wenn ich dich höre, habe ich so ein wohliges, ach guck mal, da kann ich mich dazustellen, Gefühl. Das ist richtig schön, das ist richtig schön.
Das ist toll, dass wir hier einen Podcast aufnehmen und kein Video, man jetzt nicht sieht, wie rot ich werde. Weil das freut mich wirklich sehr zu hören. Und das ist, und ich wollte eigentlich, aber ich habe mich natürlich null vorbereitet auf unser Gespräch. Ich habe mir aber eine Sache überlegt, die ich anbringen will, nämlich, hallo Leute da draußen, die ihr jetzt zuhört, ich kannte Dom schon, bevor es cool war. Nämlich, dass wir uns eben auch schon so seit ewig, ich weiß gar nicht mehr, sind doch bestimmt jetzt auch schon irgendwie 7 Jahre oder sowas, keine Ahnung.
Ja,
Ewigkeiten.
7, 8 Jahre müssen es sein. Und ich bin aber auch ein bisschen ratlos, wenn es darum geht, mir zu überlegen, also wie? Also ich glaube, über meine damalige Freundin bestimmt.
Ja, genau.
Oder? Ja, genau, irgendwie ja. So. Ja. Aber wo, das wüsste ich nicht mehr. Oder wie? Also das ist mir ein Rätsel.
Ist mir auch ein Rätsel. Aber wobei, also ich glaube doch, es war bestimmt auch irgendwie auf entweder einem Gaming-Event oder irgendwie so einer Gaming-Party oder sowas. Und ich habe auf jeden Fall auf meinem Handy auch noch irgendwie Fotos von uns, wie wir, was weiß ich, Rockband oder sowas zusammenspielen. Ja. Ich glaube, du hast das letztens auch noch mal auf Facebook oder sowas repostet. Oder?
Das ist ganz lustig. Also, das war von so einer WG-Party. Und ja. dieses Bild schmeißt mir Facebook, das ich ja quasi gar nicht mehr benutze, jedes Jahr immer in den Feed rein und sag, guck mal hier, erinnere dich doch da mal daran. Und jedes Jahr lasse ich es dir, also gefühlt, immer irgendwie zukommen und sagen, guck mal. Ja, das ist ganz lustig.
Ja, aber das ist auch tatsächlich der einzige Nutzen, den ich noch in Facebook im Moment sehe.
Die Erinnerung.
Was ich mir gar nicht hätte ausmalen können, weil vor gefühlt 1 oder 2 Jahren bestand mein Arbeitsalltag oder mein jeder Alltag, jeder Tag bei mir daraus, dass ich auf Facebook rumhänge, irgendwie Unsinn poste, Unsinn kommentiere. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt, man wird ja eigentlich älter und Facebook, ne, sagt man heutzutage auch, ist eher so das Netzwerk für die Älteren. Aber komischerweise werde ich immer jünger. Weil die Netzwerke für die Älteren lasse ich jetzt hinter mir und nutze sie nur noch als Geburtstagsreminder.
Ja. Nutzt du denn dafür die ultra-jungen Netzwerke wie zum Beispiel TikTok oder machst du Instagram-Reels und sowas? Echt? Ja.
Also TikTok, ich bin, man muss dazu sagen, also meine liebe Kollegin Maxi ist bei Microsoft, da wo ich arbeite, bei Xbox, ist für all den Social-Kram verantwortlich. Und die ist auch so viel mehr Gen Z als ich und so viel näher an dieser Gen Z, an diesem Pop- und Lifestyle-Thema und sowas. Und wir haben uns ein bisschen so eine Aufteilung gemacht. Immer wenn ich etwas ganz, ganz furchtbar finde, dann ist die Chance, dass es die Gen Z-Community geil findet, relativ hoch. Also ich bin da sozusagen diametral von denen weit entfernt. Wenn ich sage, das ist ein Outfit, das sollte man auf gar keinen Fall tragen, dann sagt sie mir, okay, Sandro, das ist gerade irgendwie der größte, neueste Gen Z-TikTok- Instagram-Trend, den es gibt. Könnte auch, ne, Berlin und ich, wir stehen uns auch diametral gegenüber. Also ich bin ein ganz gutes Näschen dafür, so was mir nicht passt. Das ist Gen Z und dann dadurch weiß ich dann immer, okay, jetzt muss ich den Ball hier flach halten. Und ich habe auch ganz lange gesagt, ey, TikTok geht gar nicht. Ich will ja was lesen, ich will nicht einfach nur von einem Video zum nächsten hüpfen. Und seit gefühlt jetzt einem halben Jahr, hänge ich da bei TikTok rum und scroll irgendwie bis spät in der Nacht noch runter, bis zum geht nicht mehr, weil es ist ja unendlich. Irgendwann, ich weiß nicht, ob du schon an diesem Punkt gekommen bist, irgendwann kommt so ein TikTok-Deutschland-Video, das irgendwie von TikTok-Deutschland-Gaming ist, die dich daran erinnern, hey, kennst du das, wenn du die ganze Nacht am Zocken bist? Und ja, das gibt's jetzt übrigens auch bei Social Media. Das heißt, dass wenn du sozusagen die ganze Nacht dein Feed runterscrollst. Und ich habe immer das Gefühl, weil die reden da von einer Stunde, ich habe immer das Gefühl, wenn du so 2 Stunden durchgehend TikTok weiter scrollst, kommt dieses Video, um dich dran zu erinnern, hey, es gibt noch eine Welt außerhalb von TikTok. Kann auch einfach reiner Zufall sein, will ich nicht irgendwie in Abrede stellen, aber dieses Video kommt und es erinnert mich immer daran, stimmt, es ist irgendwie 3 in der Früh, vielleicht sollte ich jetzt aufhören, mir noch das 173.000. TikTok-Video anzugucken.
Also ich, TikTok selbst, die App habe ich nur mal ganz kurz angeguckt und da war ich irgendwie, habe ich gemerkt, da habe ich keinen Elan, mich da jetzt reinzufinden. Aber über Umwege konsumiere ich dann sowas wie TikTok, nämlich über diese Instagram Reels. Das ist ja im Grunde was eher Ähnliches, ne? Diese kurzen Videos mit Musik und bla bla bla. Und da habe ich was gemerkt, was mir ein bisschen Angst macht. Ich hatte vorher immer so eine Zu-Bett-Geh-Routine, dass wenn ich dann im Bett liege, ich weiß, das soll mir eigentlich gar nicht machen, auf dem Handy noch was lese. Und zwar war das immer das Subreddit, in dem die Leute Bilder hinschicken von vermutlichen Geistersichtungen. Und dann 500 Leute darüber reden, ob das jetzt ein Geist ist oder ein Fotopartikel. Und das war immer mein Einschlafding, weil ich das immer auf so eine Art faszinierend, aber auch beruhigend finde. Und seit einigen Wochen erwische ich mich dabei, wie ich weniger Geister angucke als diese Instagram-Reels. Aber die machen mich weniger glücklich. Also die sind mir immer, also vielfach, also es gibt natürlich auch viele Ausnahmen, aber die, die mir begegnen, die sind halt genauso, wie man Instagram so ein bisschen als Klischee kennt, sehr Hochglanz, mit sehr vielen so normhübschen Menschen und dann liege ich da im Bett und denke mir, ach, irgendwie weiß ich nicht, das tut mir jetzt auch nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, der Algorithmus lernt ja, ne? Und der TikTok-Algorithmus lernt ja dann irgendwann auch, was ich mag. Und was ich zum Beispiel nicht mag, sind diese fancy-pansy Tanzvideos, womit der TikTok eigentlich gestartet ist, damals noch als Musical.ly. Und also sobald die Leute anfangen zu tanzen, scroll ich weiter. Und ich glaube, irgendwann, das kann halt sein, dass ich es deshalb am Anfang nicht so mochte, weil er halt nur irgendwie schöne Menschen waren, die zu Musik getanzt haben, die ich meistens auch noch eigentlich eher doof fand. Ja. Und jetzt hat aber der Algorithmus gelernt und zeigt mir Dinge, die ich lustig finde. Also halt Comedy, Comedians, Sketches, die eben auf TikTok sind. Ich hab ein paar, folge jetzt ein paar Leuten, also so ein bisschen Gaming-Kram und Technik-Kram finde ich da auch immer ganz witzig. Am besten natürlich, wenn es auch mit Comedy noch gemixt ist. Und was ich hasse, und da bin ich wirklich, also da bin ich selbst dran schuld, weil ne, ich bringe ja dem Algorithmus bei, dass ich es offenbar doch mag. Was ich hasse, sind so Leute, die auf TikTok Teile von Serien oder von Filmen sozusagen, also so Ausschnitte rausziehen. Und weil ja aber die Videolaufzeit immer relativ kurz ist, dann in mehrere Teile aufteilen. Und I shit you not, es gab da letztens einen, da stand Part 137 dabei. Also ich mache das schon oft irgendwie bei so Part 1, 2, 3, dass ich mir halt nochmal irgendwie, okay, dann guckst du in das Profil, guckst rein, wo war das? Und es gibt jetzt aber so viele Accounts, die das machen, die einfach nur irgendwelche Serien abfilmen von ihrem, oder Szenen aus Filmen abfilmen von ihrem Fernseher. Und ich bin dann aber halt gehuckt. So, ich erkenne, ich bin ja nicht doof. Ich meine, ich erkenne ja, okay, der macht das jetzt nur, um den Algorithmus auszutricksen, dass Leute auf seinen Account gehen, dass der Algorithmus also merkt, oh, das muss ein guter TikToker sein. Da gehen die Leute sogar auf den Account, um mehr Content von ihm zu sehen. Ja. Und ich mache das aber nur, weil ich jetzt diese blöde Szene, die gerade an so einem Cliffhanger abgebrochen wurde, um halt zu sehen, wie diese blöde Szene weitergeht. Und das ärgert mich dann immer so, dass ich den Leuten dann Klicks beschere und die Aufmerksamkeit des Algorithmus, obwohl sie jetzt eigentlich gar nichts selbst gemacht haben, sondern nur irgendwas abgefilmt.
Musst du das denn eigentlich auch irgendwie für die Arbeit nutzen? Spielt das bei dir irgendeine Rolle, zu gucken, was so die jungen Menschen in Bezug auf deine Arbeit oder so loswerden? Oder ist das wirklich alles Privatspaß?
Ach, das ist ein bisschen mal so, mal so. Also ich glaube, dass als wir in Clubhouse darüber geredet haben, war das ja so ein bisschen der Aufhänger, warum wir gesagt haben, wir wollen mal quatschen, weil ja Beruf und Privates da zum Teil auch einfach ineinander läuft. Und ich bin Communications Manager bei Xbox in Deutschland und leite die Kommunikation hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ein Teil meines Jobs ist natürlich die Arbeit mit Content-Creatern. Sei es jetzt auf YouTube, aber auch auf Social-Media-Kanälen. Also wenn sie jetzt gar nicht dieser klassische YouTuber, YouTuberin oder Twitch-Streamer, Streamerin sind, sondern komplett auf anderen neuen Plattformen wie TikTok oder gut, Snapchat, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so wirklich im Blick. Oder Instagram eben, wenn sie da ihren Content createn, wie es so schön heißt. Und ich würde jetzt sagen, ich bin da jetzt nicht jeden Tag, um zu überprüfen, zu kontrollieren, was machen die so. sondern um mich eher so inspirieren zu lassen. Was sind gerade so die Trends? Was bewegt die Leute? Was geht so da draußen bei den jungen Menschen vor? Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ja klar, das hat aber auch manchmal eine Auswirkung auf mich, weil wenn ich so Leute halt finde, dann ist das natürlich manchmal auch der Anstoß, um zu sagen, ey, also den schreibe ich doch mal morgen und wir gucken mal, ob für die nicht halt irgendwie Gaming-Content für uns oder irgendwie eine Story von uns auch mal interessant wären.
Ja, also das fällt dann auch in deinen Aufgabenbereich wohl rein, sich zu überlegen, weil ich meine, das machen ja ganz viele Hersteller und Publisher, sich zu überlegen, okay, wie kommen wir denn an diese Reichweiten starken trendy Leute ran? Das heißt, du sitzt dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Teil deines Arbeitstages da, scrollst da durch und überlegst dir, wie kann man die denn, also wie können wir denn vielleicht die zu einer Kampagne oder sowas überzeugen?
Jein, das ist ja jetzt nicht mein primärer Job. Mhm. Ich sag das, ich vereinfache das immer gerne so. Ich bin Communications Manager, also Pressesprecher, PR-Manager, wie man es auch mal nennen will, auf Deutsch. PR-Manager ist ja jetzt auch nicht wirklich ein deutsches Wort. aber also meine Aufgabe ist die Unternehmenskommunikation, nicht das Marketing.
Ach,
wir haben aber noch eine Marketingabteilung. Die beiden sind aber schon jetzt, also überlappend sozusagen. Man kann aber unsere Jobs immer relativ gut unterscheiden, denn das Marketing macht Sachen mit Geld, also die erreichen das, indem sie sagen, hey Leute, wir bezahlen dafür, dass wir eure Kundschaft sozusagen erreichen können und meine Aufgabe ist nicht, das dafür bezahlen, sondern meine Aufgabe ist, das auf einem redaktionellen Weg zu erreichen, also den Leuten Inhalte anzubieten und zu sagen, hey, interessiert euch das nicht, wollt ihr da nicht eine Story zu machen? Mhm. Das Marketing hat dann sozusagen auch, kann inhaltlich mitreden. Ich biete halt, mein Job ist es, coole Geschichten zu finden, coole Geschichten zu erzählen und den Leuten so anzubieten, seien es jetzt Journalistinnen, Content Creator oder wie auch immer, können ja ganz viele unterschiedliche Rezipienten sein, können auch Partnerunternehmen sein zum Beispiel, dass die dann diese Geschichten selbstständig aufnehmen, selbstständig was draus machen, wo wir dann auch keinen Zugriff mehr drauf haben, so, was wird daraus? Ich kann ja irgendwie Journalistinnen nicht irgendwie sagen, aber macht bitte das und das draus, ne? Sondern dann gibt man das halt aus der Hand und die machen das. Das eine ist paid, das andere nennt man in diesem Marketing-Sprech Earned Media.
Ja, super spannend. Ich mach Earned. Ja, ich wollte nämlich eh mal fragen, weil ich mir gar nicht so richtig vorstellen konnte, ehrlich gesagt, was sich unter diesem Arbeitstitel, den du hast, so verbirgt, wie da deine Arbeit eigentlich genau aussieht. Was genau macht dir denn davon eigentlich am meisten Spaß? Kann man das überhaupt so sagen? Welcher Aspekt dieser Arbeit, wenn der bei dir auf dem Tisch liegt, sagst du, boah, da habe ich jetzt am meisten Bock drauf? Gibt's da was, wo du sagst, dafür schlägt mein Herz ganz besonders am meisten?
Ja, total. Das sind die. Auch jetzt nehme ich wieder so ein englisches Buzzword in den Mund. Die CSR-Themen, Corporate Social Responsibility. Mhm. Das bei uns, bei Xbox ist das das Gaming for Everyone-Thema. Also wenn es um Themen geht, die Gaming-Welt positiv beeinflussen wollen, verändern wollen. Unter Gaming for Everyone fällt bei uns zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit, Accessibility im Gaming mit dem Xbox Adaptive Controller. Und ich sag eigentlich immer, wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich das Geilste, was du in deinem Job bisher gemacht hast? Da gibt's ganz viele Sachen. Ich habe tolle Menschen getroffen. Ich habe mit Entwicklern geredet. Ich habe natürlich sehr früh Kontakt zu bestimmten Themen, zu Games, zu Hardware und sowas. Und das ist alles schön. Aber ich glaube, das Beste, was mir bisher, ich bin jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre, glaube ich, oder fast 2 Jahre bei Microsoft. Ich glaube, die beste Arbeitswoche war auf der IFA. Das letzte Mal, als es eine richtige IFA gab, also 2019. Mhm. Da war ich eine Woche, also wirklich, die IFA geht länger als die Gamescom. Ich glaube, da war ich irgendwie 7 Tage am Stück und habe für Schulklassen Führungen über unseren Stand, über den Microsoft-Stand auf der IFA gegeben. Und das ist ja eine Messe, die sich jetzt an eher ein breiteres Publikum richtet. Und wir haben da eben Führungen angeboten. Und wir hatten am Stand den Xbox Adaptive Controller, also den Controller für Menschen mit einer Behinderung, dass die teilhaben können. Und ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja,
der sieht, das ist so ein Rechteck mit so 2 großen Kreisen drauf. Das sind die AB-Buttons und noch ein paar anderen kleineren Buttons. Und die sehen ein bisschen aus wie so ein DJ-Tablet, sage ich jetzt mal. Und da sind alle, wirklich alle vorbeigekommen an diesem Stand und haben halt irgendwelche Witzchen gemacht von wegen, ist das das neue Xbox DJ Tablet? Kann ich da mein Handy drauf aufladen? Mhm. Ist das hier irgendwie eine Kochplatte oder sowas? Und wenn ich da, als ich dann den Kindern, und es waren wirklich ganz oft Kinder, erzählt habe, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Es gibt vielleicht in eurer Familie, in euren Schulklassen, in euren Schulen, in eurem erweiterten Freundeskreis Menschen, die die das Gamepad nicht mit ihren Händen halten können. Und dadurch können die zu einem der größten Hobbys dieser Zeit, zu einem der größten und führenden Kulturmedien dieser Zeit, daran können sie nicht teilhaben. Mit diesem Controller kann das eben jeder. Und dann habe ich denen immer gezeigt, dass man da hinten diese Steckplätze hat und man sozusagen ganz viele Erweiterungen dranhängen kann. Wir hatten ein Setup, damit die das auch mal selber ausprobieren können. Und wir hatten, ich glaube, Forza Horizon 4, die haben also ein Rennspiel gespielt mit einem ganz, ganz simplen Setup, dass man nur noch die rechte Seite vom Controller benutzen darf und bremsen muss man aber mit, oder Gas geben muss man mit einem Fußpedal, weil man das Szenario sozusagen ist, dass man die rechte Hand nicht benutzen darf. Und die ganz, ganz viele von den Kindern haben festgestellt, boah, das ist ja super schwierig, nur um dann 20 Sekunden später zu merken, oh, eigentlich habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt. Und wenn sie noch ein bisschen länger geblieben sind, eine Minute später, haben sie gesagt, ey, das funktioniert ja richtig gut. Ich bin jetzt ich spiele jetzt genauso gut wie mit dem Controller. Und es ist, ich glaube, am Ende dieses, ich weiß nicht, wie vielen Hunderten von Kindern und wie vielen Hunderten von Besucherinnen diesen Controller gezeigt habe. Aber danach hat nur noch einer einen Witz darüber gemacht. Und das war irgendwie ein, ich spiele trotzdem PlayStation. Mhm. Was für mich ja vollkommen okay ist, kann ja jeder sich auch aussuchen, wie er will. Aber alle anderen sind wirklich mit so total großen Augen davon gegangen und haben wirklich auch so viel positives Feedback da gelassen, dass sie sich selbst nie Gedanken darüber gemacht haben, wie Menschen mit einer Behinderung, also dass die daran gar nicht teilhaben können, dass die nicht dieselben Hobbys haben können wie die anderen. Und ich glaube, da hat bei ganz vielen Leuten hat's im Kopf so Klick gemacht, dass zumindest so ein bisschen die Awareness, und jetzt komme ich wieder in das Business-Denglisch, die Awareness geraised wurde für ein Thema, über das man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Und ich kenne das von mir selber. Ich glaube, bevor ich nicht bei Microsoft angefangen habe, bevor ich nicht dieses Produkt kennengelernt habe, habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht, dass es Menschen gibt, die nicht das Gamepad in die Hand nehmen können oder die nicht mit Maus und Tastatur spielen können. Und das war easy, die beste Arbeitswoche, weil das so viel Positivität war und ein Thema, wo ich auch nicht müde werde, merkst du, ich sehe hier den Voice-Ausschlag, ist nur noch ich zu sehen. Ich werde nicht müde, darüber zu reden, wie positiv, wie aufmunternd und wie viel Kraft das einem zurückgibt, über so ein Thema, an so einem Thema zu arbeiten und über so ein Thema zu sprechen.
Ich merke auch, also es ist wirklich schön zu hören, weil ich wollte dich natürlich auch fragen, wie gefällt es dir denn eigentlich da, wo du jetzt bist? So frei, wie du da halt drüber sprechen kannst, so zu zweit hier unter uns. Deswegen freut es mich, dich da so erzählen zu hören. Nicht nur, weil ich das einfach auch cool finde, was ihr da wirklich gemacht habt, sondern auch, wie du darüber erzählst. Weil ich mich ja schon gefragt habe, ui, hoffentlich gefällt es dem Sandro da einfach so ganz doof gesagt, so von Freund zu Freund. Weil ich habe es mir ja auch nochmal aufgeschrieben. Ich wusste es ja schon, aber ich finde es nochmal beeindruckender, wenn man es sich so aufschreibt. Also du warst ja gewisserweise ein Journalismus-Urgestein. Wie gesagt, auf den Events warst du nicht zufällig. Du warst ja gefühlt, also so präsent überall und hast auch Texte geschrieben, die, also ich habe auch nochmal extra in den Archiven geguckt von deinen ersten Texten bei der Gamezone zum Beispiel. Da waren da waren richtig tolle und auch ganz meinungsstarke Kolumnentexte drin. Einer zum Beispiel, warum du, also das war zu einem ganz konkreten Anlass, warum du dich ungern Gamer nennst zum Beispiel oder warum du dich für andere Gamer schämst. Und das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht komisch, aber wenn man den Text liest, da sitzt man davor und denkt sich, okay, ich verstehe es. Da wurde aktuelle Beispiele aufgenommen und dann kommt da ein sehr starker Titel und ein sehr starker Text dabei raus. Hattest du jemals Bedenken, so diesen klassischen Wechsel zu vollziehen, also von Journalismus in PR, dass dir das einfach nicht gefallen könnte? Oder hast du da schon im Bauch gehabt, das ist vielleicht genau das Richtige, was du jetzt brauchst?
Also, gute, sehr gute Frage. Man sieht, du machst das hier auch nicht zum ersten Mal, ne? Ich hatte davor total große Bedenken. Ich glaube, 12 oder 12,5 Jahre Online-Journalismus gemacht. Mhm. Ich habe in meinem Leben wirklich nichts anderes gemacht, als über Videospiele zu schreiben. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die sich auf Veränderungen, also freut. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier sitzt und sagt, hui, lass uns mal alles über Bord werfen und alles neu machen. Es hat mich auch davor schon, also der Wechsel, ich war ja, ich glaube, 7 Jahre bei GameZone oder wenn nicht sogar länger. Und dann damals dieser Wechsel weg von der GameZone, der hat mir persönlich, weil ich habe meine Kollegen geliebt, ich habe meine Stelle geliebt, ich habe die Community damals geliebt, wie ich sie auch heute natürlich noch liebe, aber sie ist jetzt ein bisschen kleiner, weil die Seite nicht mehr so präsent ist. So, ich habe mir damals schon echt ewig lange Gedanken gemacht, ey, wechsle ich wirklich irgendwie die Arbeitsstelle rüber? Ich bin dann zu IGN gegangen und hab da die Chefredaktion gemacht. Dann der Übergang von IGN zu GameStar. Also selbst diese Übergänge habe ich Wochen und Monate an mir genagt und gezweifelt. Mach ich das? Kann ich das? Bin ich gut genug? Also klassisches Imposter-Syndrom. Mhm. Und die gleichen Gedanken gingen mir auch durch den Kopf, als ich halt sozusagen den Beruf gewechselt habe. Nicht nur irgendwie den Arbeitgeber oder das Outlet, für das ich dann arbeite, sondern wirklich, ja, den Job. Weil ich ja auch gar nicht richtig wusste, was, also so wie du vorhin gefragt hast, ich wusste ja nicht, was macht eigentlich ein Communications Manager. Ich hatte halt natürlich kannte Menschen, die den Job vorher schon gemacht haben. Maxi zum Beispiel, mit der bin ich seit 12 Jahren schon, glaube ich, gut befreundet. Wir kannten uns auch schon lange, lange vor der Zeit bei GameStar und IGN und Microsoft und Xbox. Den Vorgänger von Maxi, Boris, in derselben Stelle, den kannte ich auch sehr gut. Also ich konnte halt Leute fragen, aber ich habe trotzdem, es hat an mir genagt. Und danach, aber seit ich das dann mich entschieden habe und dann den Wechsel vollzogen habe, kann ich sagen, wirklich, es gab keinen einzigen Tag, an dem ich es bereut habe. Mhm. Weil es, also auch gerade für so eine große Firma zu arbeiten, hat mir so viele neue Perspektiven aufgezeigt. Ich weiß, dass es, glaube ich, viele gibt, die sagen, nee, das will ich gar nicht. Ich will nicht in irgendwie so einem Konzern arbeiten, wo, ganz doof gesagt, ich nur so ein Rädchen im Getriebe bin. Sondern ich will mich selbst verwirklichen und entfalten. Ich glaube, das kann ich trotzdem in meiner Rolle. Aber ich habe selten, glaube ich, so einen großen Impact gehabt von Dingen, die du machst. Und dann siehst du plötzlich, wie viele Menschen das gucken, wie viele Menschen daran Spaß haben oder wie groß sowas auch wird. Also wenn das halt zum Beispiel nicht nur in Deutschland läuft, sondern halt von den Kollegen in den Staaten aufgegriffen wird und dann so ein Programm, das man sich ausgedacht hat, plötzlich weltweit ausgerollt wird, so, da ist man dann schon ganz schön stolz auf sich.
Mhm. Also jetzt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wie es dir dabei gegangen ist. Aber was ich mich immer noch frage, ist aus einer ganz großen Neugier heraus, warum überhaupt gewechselt? Weil es ist ja nicht so, dass du quasi in einem Schwimmbecken geschwommen bist, aus dem langsam das Wasser rausgelassen wird und du dich umgucken musstest, uiuiui, wo springe ich denn als nächstes? Sondern du warst ja zuletzt Head of GameStar.de. Und das warst du 2 Jahre, bevor du da weg bist. Und das ist ja so ein Job, von dem man, und da kann ich jetzt ja auch nur, obwohl ich da auch schon bei der GamePro gearbeitet habe, bei der Schwesternseite, nur von außen drauf schauen. Aber man sollte ja meinen, das ist ja schon so eine der Schaltzentralen, immerhin so eine ganz leitende Funktion bei der wohl größten Seite Deutschlands über Spiele und Spielkultur. Da möchte man doch eigentlich ungern noch weg, weil da hat man die Reichweite, man hat den Einfluss, man kann Dinge bewegen. Darf ich fragen, also was war der Grund, warum du gesagt hast, ja, vielleicht doch woanders hin?
Ja, klar. Ich war damals, also ich hab ja gerade schon gesagt, ich war sehr lange bei GameZone. Mhm. Und auch wenn ich meine Zeit bei GameZone, also ich hab jeden Tag bei GameZone genossen, ich habe da alle Freiheiten der Welt gehabt. Ich war da der Reiseredakteur und habe so viel Cooles in meinem Arbeitsleben erlebt. Also ich war ja damals auch noch sehr jung, habe direkt nach der Schule habe ich bei GameZone angefangen. Und habe dann halt so peu à peu sehr viele Aufgaben auch vom Chefredakteur übernehmen dürfen. Habe sehr viel Outreach gemacht. Also ich war halt einfach der kommunikative Guy, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. So, ich war halt auf jedem Event. Ich wollte halt Leute treffen. Ich wollte irgendwie ein Netzwerk aufbauen. Und da hatte ich total viel Spaß dran.
Übrigens auch schon und, ganz früh mit Videos. Muss ich ganz kurz einwerfen. Ich habe recherchiert. Du warst einer der ersten, habe ich das Gefühl, deutschen Spieljournalisten, die mit einer Kamera rumgelaufen sind und sich auf den Events schon so zu Moderationen und so bewegt haben. War sehr cool. War sehr schön zu beobachten.
Ja, wir waren da, glaube ich, auch sehr weit der Zeit voraus. Wir haben damals mit Game TV, game-tv.com gibt's heute auch schon gar nicht mehr. Also ich ist jetzt keine Schleichwerbung oder sowas. Haben wir ein Live Gaming Format gehabt. Die haben das jeden Abend ausgestrahlt und wir haben mit denen also Events zusammen begleitet, haben Beiträge gemacht, waren als Studiogäste im Studio und all das, was sozusagen Jahre später zu Twitch wurde, ja, haben wir damals mit einem super beschissenen Videoplayer alles schon live übers Internet gestreamt. Also eigentlich fast schon wirklich so eine Pionierleistung. Auch noch bevor es irgendwie Justin TV, das war irgendwie so der Vorgänger oder das, was dann zu Twitch, mit Twitch zusammengezogen ist. Bevor das alles groß wurde, bekannt wurde, haben wir da mit Game TV zusammengearbeitet, haben da Videocontent gemacht. Und das hat, also das war, glaube ich, eine dieser diese Stationen, die mir halt es ermöglicht haben, mich einfach auszuprobieren. Wir wussten alle, wie MTV seine Videos macht und Game One und Co. Und dann haben wir es einfach halt selbst gemacht. Und wir konnten uns damals halt ausprobieren und tun und lassen, wie wir wollten. Denn wir waren ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur die Game Zone. Also wenn da jetzt mal irgendwo Unsinn entstanden ist, und wir haben sehr viel Unsinn gemacht.
Es versendet sich.
Dann gab's da jetzt irgendwie nicht so einen großen Corporate Overlord oder sowas, der sagt dann, oh, das könnt ihr jetzt aber nicht machen. Sondern wir konnten halt wirklich tun und lassen, was wir wollten. Und es ist sehr kreativer, lustiger, cooler Content bei rausgekommen. Und das war cool und es hat super Spaß gemacht. So rückblickend würde ich keinen Tag davon bereuen, aber 7 Jahre auf derselben Position zu bleiben, sich jetzt nicht großartig weiterzuentwickeln, war vielleicht auch nicht das Schlauste. Weil wenn man halt denselben Job sozusagen 7 Jahre macht, entwickelt man sich auch nicht mehr weiter. Das ist jetzt etwas, was ich bei Microsoft jeden Tag auch lerne. Also wir haben das Mantra des Growth Mindsets, dass wir uns persönlich weiterentwickeln wollen. Jeder Mitarbeiter bei Microsoft, es gibt da diesen schönen Satz, at Microsoft, we are not a know-it-learn company, we are a learn-it-all company. Und es gibt einen ganz, ganz großen Fokus bei Microsoft, um zu lernen, um sich weiterzuentwickeln, persönlich, persönliche Skills, Arbeitsskills, pipapo. Und das passiert halt nicht, wenn du wie ich damals 7 Jahre denselben Job machst. Und deshalb habe ich mir damals selber gesagt, bevor ich noch zu IGN gegangen bin, ich will in Zukunft das in kleineren Schritten machen. Also ich will mich persönlich weiterentwickeln. Also der Schritt zu IGN, ich war ja davor, ich wurde ja ein bisschen wahrgenommen wie so der Chefredakteur oder sowas, auf jeden Fall der Außenredakteur, der sich mit allen vernetzt, war ich aber gar nicht. War ja eigentlich nur ein ganz normaler Redakteur. Und dann habe ich den Schritt zum Chefredakteur gemacht und das war für mich schon so ein riesengroßer Schritt. Das war ganz viel Weiterentwicklung. Und dann hatte ich, ich glaube, drei Mitarbeiter oder 4 Mitarbeiter, also maximal 4 an der Spitze. Und dann bin ich zu GameStar rübergegangen und habe plötzlich noch viel mehr Mitarbeiter gehabt. Ich glaube, an der Spitze mit Freelancern, also die, mit denen wir fest zusammengearbeitet haben, waren es irgendwas zwischen 10 und 15 oder sowas. Und also da war so viel Entwicklung dazwischen, dass ich danach gesagt habe, wirklich so, ich glaube, meine Arbeit bei der GameStar ist jetzt hier erledigt. Ich habe mein Job gemacht. Das Team ist jetzt, also meine Aufgabe war damals so ein bisschen Digitalisierung klingt jetzt ein bisschen doof, aber sozusagen die Online-Redaktion aufzubauen, weil davor war die GameStar ja noch eher eine Print-Redaktion und das Online-Team bestand aus ein paar News-Leuten und das wurde aber halt umgekrempelt und die Print-Redaktion wurde zur Online-Redaktion, also es wurde sozusagen eine große Redaktion daraus gebildet und meine Aufgabe war das irgendwie aufzubauen. Ich glaube, ich war da teilweise erfolgreich, teilweise unerfolgreich. Und nach diesen etwas mehr als 2 Jahren oder 2,5 hatte ich das Gefühl, dass die Aufgabe fertig war. Und wenn ich jetzt bleibe, dann bleibe ich halt. So, dann mache ich das, was ich da mache, jeden Tag weiter. Und es hat sich halt zufällig ergeben, dass eine neue Stelle aufgekommen ist, nämlich die bei Microsoft. Und da wollte ich lernen, nämlich über Führung. Ich hatte damals sehr viele Mitarbeiter und ich glaube, rückblickend würde ich auch vieles an meinem Führungsstil anders machen. Und das hätte ich aber, glaube ich, nicht gelernt, wenn ich da geblieben wäre, sondern das habe ich erst gelernt, als ich mal gesehen habe, wie Führung in so einem großen Team oder in so einem Unternehmen oder einem Konzern wie bei Microsoft funktioniert. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, und jetzt geht's weiter.
Ich finde auch
nie geredet.
Ja, nee. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde auch interessant dabei, während sich deine berufliche Laufbahn da so um so ein paar interessante Stationen rumgeschlingert hat und sich da so verändert hat, dass du trotzdem parallel nie diesen räumlichen Tapetenwechsel vollzogen hast. Also, soweit ich das nachvollziehen kann, du bist ja immer in und um München geblieben, oder? Mit deinem festen Wohnsitz.
Ja. Ja, ja, ich könnte mir auch, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, aus München wegzuziehen.
Ich muss mal fragen, warum. Also was findest du an dieser Stadt? Ich verstehe es nicht.
Ich kann es dir gar nicht. Also natürlich, zum einen hat man halt seinen Freundeskreis. Alle Menschen, die ich kenne, die ich mag. Meine Familie ist in München. Meine Freunde sind in München. Ich bin hier groß geworden. Ich finde die Stadt unheimlich toll. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer kleineren Stadt zu leben. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer größeren Stadt zu leben. Also ich mag diesen, ich glaube, ich kann verstehen, warum man München nicht mag. Mhm. Eigentlich doch nicht. Ich nehme es zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man München nicht mögen kann.
Aber da kannst du dich ganz schön glücklich schätzen, habe ich das Gefühl, dass du so quasi von the get-go direkt da in der Stadt gelandet bist und sozialisiert hast alles, wo du dich schon direkt so wohl fühlst. Also wenn ich da bei mir so gucke, also dieses mini kleine Dörfchen in Franken, dann Heidelberg, dann München habe ich ja auch dann ein paar Wochen zumindest gelebt und jetzt Berlin, wo ich schon am ehesten sagen würde, ja, das geht schon in die richtige Richtung. Mittlerweile liebäugle ich noch weiter mit dem Norden, also Hamburg und vielleicht irgendwo ostfriesländische Kleinstadt würde mich auch sehr reizen. Mich zieht es immer weiter dorthin. Aber ich beneide dich in dieser Hinsicht schon ein bisschen, weil ich echt so dieses Gefühl habe, du hast da sehr früh dein Nest gefunden und fühlst dich da richtig wohl. Und ich glaube, das gibt einem auch unheimlich viel, kann ich mir vorstellen.
Ja, total. Ich hab auch natürlich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, gibt es denn Städte, wo ich mir vorstellen könnte, hinzuziehen? Und da war tatsächlich, also Berlin stand niemals zur Debatte. Es gibt ja den ein oder anderen Brancheninsider, der sich ja auch immer wieder darüber lustig gemacht hat und mich damit aufgezogen hat, dass Wibedia, wo ich ja früher gearbeitet habe, sozusagen eigentlich in Berlin sitzt und es sei ja nur eine Frage der Zeit, bis ich auch nach Berlin ziehen muss. Ja. Das stand nie zur Debatte, also auch von der Unternehmensführung nicht und auch für mich nicht. Berlin ist bestimmt eine tolle Stadt, um dort feiern zu gehen, Party zu machen und betrunken zu sein, aber es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, Dom, aber nicht, um dort zu leben.
Ach du, ich bin da kein Lokalpatriot. Ich lebe hier schon lang genug, um auch genervt zu sein. Ich bin auch momentan tatsächlich auf Wohnungssuche, ohne Zeitdruck, sondern einfach mal so, ne, nächsten Schritt. Aber mich nerven hier mittlerweile viele Ecken. Also die Stadt kann schon sehr anstrengend und vor allem auch energieraubend sein. Ich weiß nicht, wer von den Menschen da draußen aus Berlin kommt oder häufiger hier ist, aber das ist eine der Städte, da bin ich schon, also vor der Pandemie war das, musste ich nur durch den öffentlichen Raum gehen und war davon schon angestrengt, weil da sehr viele einfach Menschen sind, die einfach sehr aufdringlich sind. Einfach das ist so ein bisschen, naja. Aber du hast gerade noch einen.
Ich glaube, es ist eine perfekte Stadt, um extrovertiert zu sein. Und ich bin aber nicht besonders extrovertiert. Ich bin eher jemand, der Kraft aus Ruhe zieht. Und nicht aus der Interaktion mit anderen Menschen. Also Interaktion mit anderen Menschen kostet mich Kraft. Und deshalb, ich glaube, du hast es perfekt beschrieben, in Berlin durch den öffentlichen Raum zu gehen, kostet Kraft.
Du hast aber auch schön umschrieben mit dem Extrovertiertsein. Aber du hast gerade noch ein Schlagwort genannt, das hat mich noch auf eine Frage gebracht, die mich auch schon die ganze Zeit interessiert, weil jetzt hast du ja die Einblicke im Gegensatz zu mir. Wie ist denn die PR-Branche eigentlich so als Insider? Also man kennt ja immer, also was ich übrigens immer so ein bisschen komisch finde, wenn dann immer alle sagen, ja, das Journalisten und Journalistinnen, das ist ja wie Klassenfahrt, wenn die auf irgendein Event fahren und yay, alle kennen sich und alle mögen sich und dann wird doch immer irgendwie hinterm Rücken komisch gesprochen. Aber wie ist es denn in der PR-Branche? Wie sind denn da die Leute so zueinander? Was konntest du denn noch so aufschnappen, bevor überall wegen der Pandemie die Türen zugingen?
Boah, das ist jetzt eine komplizierte Frage, weil ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ich kann dir, glaube ich, auch gar nicht so große Insights geben, weil im Endeffekt arbeite ich mit unserer PR-Agentur zusammen, aber kenne ja jetzt den Rest nicht. Und unsere Arbeit, und da habe ich mir vorher auch einfach viele Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn eigentlich so der Arbeitsalltag von so einem Communications Manager oder PR Manager aus? Und unsere Arbeit ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel anders als die des von Journalistinnen. Wir suchen halt unsere Stories, also wir verstehen uns als Storyteller und suchen unsere Stories, aber halt anders als Journalistinnen, nicht im kompletten Spektrum von all the games, Media und bla 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 out there, sondern wir suchen halt Stories, die bei uns in unserem Ökosystem stattfinden. Und dann versuchen wir, die zu erzählen, entweder indem wir es aufschreiben oder indem wir Interviewpartner suchen oder indem wir halt Leute zusammenbringen, die miteinander darüber sprechen können. Aber eigentlich ist der Job wirklich nicht großartig anders. Wir suchen Geschichten und dann erzählen wir sie.
Ja, das ist ja wirklich eine spannende Parallele. Vermisst du denn trotzdem manchmal noch so das klassische Schreiben im journalistischen Sinne über Spiele? Ist das was bei dir noch juckt, oder ist das endlich, also ist das ausgelebt einfach?
Ich hab's total verlernt. es darf jetzt nicht die Agentur hören. Hallo Faktor 3, falls ihr das hört. Ich habe letztens einen Text geschrieben, so einen etwas längeren Artikel, jetzt mal abgesehen von mal irgendwie so einer Pressemitteilung oder irgendwie so einem kleinen Blogpost oder so, aber mal wirklich so from scratch einfach eine Idee haben und dann einen Artikel daraus machen zu machen. Ich habe das so krass verlernt. Und ich weiß nicht, ob ich es vermisse. Es juckt mir immer unter den Fingern. Ich bin einfach so ein News-Mensch. Das war auch früher immer meine, also ich meine, Geld war ja offensichtlich nie mein Antrieb, um Games-Journalist zu werden. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal thematisiert wurde, aber Games-Journalismus ist nicht der Beruf, der dich reich und berühmt macht. Ja. Der macht dich nicht mal berühmt, sondern auch nicht reich. Sondern ich hatte immer halt ich hatte immer Bock auf Nachrichten, auf News. Wenn irgendwo in der Welt was passiert ist, musste ich es direkt Leuten sagen. Mhm. Und deshalb war dieser Beruf des Online-Journalisten für mich, der war wie geschaffen. Weil ich habe irgendwas aufgeschnappt und ich konnte sofort halt schreiben darüber und auch dann auch noch mit Leserinnen in den Kommentaren auch noch interagieren. Das war cool, das war toll. Und das ist was mir jetzt wirklich manchmal unter den Nägeln juckt, weil ich halt natürlich auch Dinge erfahre, bevor man sie weitergeben darf. Und ich würde aber so gerne mit Leuten darüber reden. Und ich würde gerne Leuten Dinge erzählen, Geschichten erzählen. Aber ja, das vermisse ich ein bisschen. Aber so dieses Richtige, so sich hinsetzen und dann so einen seitenlangen Artikel schreiben, boah, das fällt mir mittlerweile echt schwer. Muss ich wieder üben. Muss ich wieder lernen, lebenslanges Lernen. Das ist auch was ich mir vorgenommen habe, was ich wieder mehr aufgreifen will.
Also so wie ich das höre, die Lust scheint ja nicht komplett vergangen zu sein. Du hast ja schon beschrieben. Wenn man jetzt, also wie siehst du denn jetzt so die Welt des Spielejournalismus? Ist das jetzt für dich eine verbrannte Brücke, weil du ja einmal diesen Wechsel jetzt gemacht hast und dann könnte es ja Leute geben, die sagen, oh, der hat erst jetzt bei Microsoft gearbeitet, bei der Xbox, der kann doch jetzt nicht nochmal Journalist werden, was weiß ich. Oder empfindest du das als, naja, ich kenne da immer noch Leute, wenn ich wollte, eines Tages könnte ich mich wieder in dieses Becken zurückfallen lassen. Wie blickst du denn auf diese Alternative?
Auch eine sehr gute Frage. Wirklich, ich kann nur immer und immer wieder das Lob geben, dass du das offensichtlich nicht zum ersten Mal machst. Also, auch da muss ich wieder ausholen.
Ja, gerne.
Ich weiß, es geht den Leuten mittlerweile bestimmt auf die Nerven, wenn ich mit meinen Geschichten aushole. Aber als ich damals angefangen habe bei Microsoft, da habe ich mit dem Gedanken angefangen, so, ich möchte mal sehen, weil, wie gesagt, ich hab davor sehr viele Menschen geleitet als Führungskraft. Ich war Teil des mittleren Managements bei Wikipedia oder des Managementkreises. Und ich habe das aber nie gelernt. So, ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Das war total absurd. Ich habe Bewerbungsgespräche mit Menschen geführt, die Studienabschluss hatten, die Masterabschlüsse, Bachelorabschlüsse. Ich glaube, es waren auch Leute dabei, die promoviert haben, also in Bewerbungen. Ich selbst habe mein Abi abgebrochen. Ja, ich habe in meinem Leben 2 Bewerbungsgespräche geführt. Das eine war mit Gamezone und da bin ich mit einem Kumpel sozusagen mitgekommen und es hat sich halt irgendwie ergeben, dass ich einen Job daraus bekommen habe. Also das war jetzt nicht so ein geplantes Bewerbungsgespräch, sondern ich war da halt und dann hieß es, ah ja, wir suchen halt Praktikanten, du interessierst dich für Spiele, magst nicht bei uns arbeiten. So, das zweite Bewerbungsgespräch, da war ich dann schon 7 Jahre in der Branche. Da hatte ich das Gefühl, dass die Stelle eher mir verkauft wird, als ich mich irgendwie für die Stelle verkaufen müsste. Das war für mich total absurd, da zu landen in der Position, in der ich dann später war. Und andere Menschen und andere Lebensläufe und Bewerbungen sozusagen beurteilen zu müssen, weil ich nie wusste, wie geht denn das eigentlich? Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Also,
was war die Frage?
Ob du dieses Gefühl, also übrigens, du hast da einen ganz anderen spannenden Faden nochmal in den Raum geworfen. Ich versuche ihn gleich nochmal zu finden, aber vorher nochmal zurück zu der Frage eigentlich. Die die hast du schon so zur Hälfte, sage ich mal, beantwortet. Es war die Frage, wie du das jetzt so, wie sich das für dich anfühlt, dieses Wissen. Du hast jetzt schon einmal den Journalismus quasi für dich durchgespielt. Ist das für dich ein Level, in dem es kein Zurück mehr gibt? Es geht immer nur in den nächsten Bildschirm? Oder hast du das Gefühl, guck mal, da könnte man nochmal zurückkehren?
Ja, jetzt habe ich auch wieder den Faden, kann mich wieder erinnern sozusagen. Ja. Der Faden war, ich bin damals gegangen, weil ich wissen wollte, wie funktioniert Führung. Ich war mir damals, ich war mir damals sicher, dass ich, so wie ich geführt habe, dass das nicht optimal war. Also da gab es Upsides und Downsides, sag ich mal. Ne? Und ich wollte einfach mal lernen, wie funktioniert das denn in einer anderen Firma. Und ich habe mir damals schon gesagt, also wenn das jetzt halt nicht funktioniert, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in diesem Job gut funktioniere, ich nehme auf jeden Fall diese Learnings mit. Also ich kann bei diesem Konzern lernen, in einem großen Rahmen, wie funktioniert eben Menschenführung, auch wenn das immer irgendwie so ein, weiß nicht, klingt wie so ein klassischer Bundeswehrbegriff. Mhm. Ne? Wie funktioniert Management, People Management? Und ich habe bei Microsoft bei Microsoft das Wort Empathie in meinem ersten Monat bei Microsoft mehr gehört und häufiger gehört als im Rest meines Lebens. Und es hat mir so viel neuen Input gegeben für, was ich vielleicht hätte besser machen können, als ich damals eine Führungskraft war, dass ich mir damals schon gesagt habe, selbst wenn das jetzt nicht klappt, Sandro, du hast so viel Neues gelernt, so viel gelernt, wie du dich verbessern kannst als Mitarbeiter, als Manager. Wenn das nicht klappt, kann ich immer noch zurückkehren in die Medien und habe zumindest gelernt, wie man als Manager besser funktioniert, wie man ein besserer Manager ist. Und ich, das Gefühl habe ich immer noch. Also wenn ich jetzt zurückkehren müsste, klingt jetzt so, als würde ich dann gezwungen werden dazu. Mhm. Aber ich würde für mich sagen, ich hätte jetzt kein Problem damit, wieder zurückzukehren. Und ich könnte halt so viele neu gelernte Skills, die ich hier gelernt habe, könnte ich da anwenden. Und ich persönlich hätte jetzt auch kein Problem damit, zu sagen, man war mal in der PR, also man war bei einem Konzern, kann man da wieder Journalist werden? Ich sag ja. Ich weiß, dass es andere gibt, die das anders sehen. Und ich glaube, die Entscheidung wäre ja dann eher auch woanders. Also es wäre ja nicht meine Entscheidung, ob ich wieder in die Medien zurück dürfte, wenn es einen Medien- und Journalismus-Türsteher gäbe.
Ja, ja, ja.
Aber ich würde schon sagen, ja, kann man. Weil man mal auf einer anderen Seite gearbeitet hat und gelernt hat, gesehen hat, wie die andere Seite funktioniert, heißt das ja nicht, wenn man dann wieder die Arbeitsstelle wechselt, dass man automatisch vorbelastet ist und immer noch irgendwie diese Messages weitertragen muss. Also, weiß ich nicht. Bin ich jetzt kein Freund von dieser Sicht, aber kann man auch anders sehen.
Ich bin so neugierig, du hast es jetzt schon dreimal gesagt, jetzt muss ich einfach mal nachfragen. Kannst du denn verraten, was waren denn die Learnings, die du mitgenommen hast? Stärken und Schwächen, wie war denn Sandro headofgamestar.de? Also nur das, was du verraten willst, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten zu scheitern in der Kommunikation mit Menschen. Welche Wege hast du denn gewählt?
Mein Weg zu scheitern war, denke ich, anzunehmen, dass alle genauso ticken wie ich. Also ich will da, also will gar, glaube ich, gar nicht zu tief irgendwie einsteigen, aber wie gesagt, es gab halt Upsides und Downsides und ich glaube, die große Downside war, dass ich einfach keine Ahnung hatte, wie Führung so wirklich funktioniert. Und ich hatte das große Glück, vorher bei IGN mit sozusagen ein Team zu haben, das genauso tickte wie ich, einfach aus Versehen. da gab es keine Reibungspunkte und ich bin dann aber in ein anderes Team gekommen und da gab es dann einfach Reibungspunkte und ich wusste nicht, wie damit umzugehen und habe dann vermutlich den schlechtesten aller Wege gewählt und bin einfach davon ausgegangen, okay, die richtige Antwort wird halt die sein, die ich bisher immer kannte, nämlich einfach weiter so, wie ich das halt immer gemacht habe und das war halt in dem Fall situativ die falsche Entscheidung. Ich glaube, das hat sich dann mit der Zeit auch ein bisschen gebessert. Also ich habe dann auch während meiner Zeit bei der GameStar schon gelernt und festgestellt, dass es andere Management-Stile gibt, wenn man die anwendet, dass das einfach reibungsloser ist und besser verläuft. Und ja, es hat einfach, glaube ich, sehr lange gebraucht. Und jetzt bei Microsoft habe ich gelernt und wirklich, jetzt, ich bin ja jetzt kein People-Manager mehr. Ich habe keine, keine Mitarbeiterinnen mehr. Also ich leite zwar die Kommunikation, aber ich leite Agenturen. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass das meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, aber das sind jetzt keine direkt mir unterstellten Personen.
Ja, verstehe.
Aber ich habe trotzdem so viel als jemand, der jetzt eben Manager hat, die das situativ eben schon so anwenden und kennen, dass ich deutlich mehr darüber gelernt habe, was ich hätte besser machen können. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie meine Zeit bei GameStar in Abrede stellen. Meine Zeit bei der GameStar war wirklich mit die beste Zeit, die ich in meinem Jobleben hatte, in meiner Karriere. Nicht nur, weil ich ein riesengroßer GameStar-Fan damals war. Also ich meine, ich habe in meiner Kindheit die GameStar gelesen und dass mir dann irgendwann Jahre später die Obhut über fast die gesamte Redaktion gegeben wird, das war für mich eine riesengroße Ehre.
Das glaube ich.
Ja, aber ich habe einfach viel, viel daraus gelernt. Ja, Positives wie Negatives.
Ja, spannend. Und die Frage nehme ich jetzt mit quasi, um mich mit dir auf den Balkon mal zu stellen, der quasi zeigt das weite Land voller Möglichkeiten und was wäre,
wenn. Ich drehe mich dazu schnell auf den Balkon,
warte. Ja, bitte nicht, Mikro, oder nimm das Mikro mit, weil sonst weine ich später, wenn ich das schneiden muss. Also, was ich mich frage, ist jetzt so, um quasi auch so einen kleinen Strich mal unter das Gespräch zu ziehen. Die große Lektion des Sandro Odak scheint ja wohl zu sein in den letzten Jahren, Horizonteröffnung ist total gewinnbringend und cool und das bringt menschlich einen weiter. Und jetzt könnte man ja sagen, du bist jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen. Dieses Wissen, wenn ich mich in eine neue Situation, wie zum Beispiel von GameStar zu Microsoft bewege, da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Gibt es denn schon was, wo du dir vorstellen könntest, wohin der nächste Sprung da springen könnte? Hast du schon, weiß ich nicht, bei der Arbeit, ob hier oder dort schon was gesehen, wo du gedacht hast, so, oh, guck mal da, so im Vorbeigehen, ach, das kann man auch machen oder so? Oder gibt es vielleicht was du noch aus deiner Kindheit irgendwie mitziehst? Gibt es da irgendwas oder hast du das Gefühl, du bist wirklich bei der 100% angekommen, das ist jetzt das, mit dem du alt werden willst?
Ja, also als Kind wollte ich natürlich Astronaut werden, aber ja. Ich glaube, der Zug ist abgefahren oder die Rakete ist abgeflogen. Ich weiß nicht, welches Bild ich dafür jetzt hernehmen soll. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich durch die Eintrittsluke durchpassen würde. Gerade jetzt in Corona habe ich noch mal ein bisschen draufgelegt und zugelegt.
Wir alle.
Ja, ich fühle mich gerade wirklich sehr angekommen. Und ich glaube auch, das klingt dann immer so ein bisschen cheesy, wenn man das so sagt. Aber also Microsoft auch ein Arbeitgeber ist, der einen fördert und der einem immer wieder neue Horizonte auftut. Ich mache sozusagen gerade intern, öffnet sich ein neuer Horizont, weil ich jetzt viel mehr mit unserem amerikanischen US-Team mit denen zusammenarbeite. Und das ist so toll, weil man halt Ideen, wie das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, weil man plötzlich nicht nur eine Idee hier für, ich mache eine Aktion mit einem bestimmten Magazin oder mit einem Content Creator, sondern weil man sich plötzlich strategisch Dinge ausdenken kann, die auf der ganzen Welt passieren.
Und ja,
das ist halt unheimlich zufriedenstellend, weil du halt unterm Strich siehst du halt irgendwann ein Ergebnis, das irgendwie Millionen von Menschen sehen und Millionen von Menschen Spaß dran haben. Das gibt, glaube ich, unheimlich viel zurück. Im Moment kann ich mir wirklich nichts Besseres vorstellen und bin sehr, sehr, sehr glücklich bei dem, was ich mache.
Ach du, das freut mich aber sehr.
Ich bereue auch wirklich keinen Tag. Ich bereue eigentlich keine einzige meiner Karriereentscheidungen. Ich bereue die Zeit bei GameZone nicht. Das war so eine experimentelle, coole, kreative Phase. Ich bereue auf gar keinen Fall die Zeit bei IGN. Das waren meine ersten Schritte als Führungskraft und ich habe damals so viel Zeit und so viel Spaß gehabt, Dinge neu zu machen, weil wir ja damals auch das Franchise sozusagen neu übernommen haben. Wir haben so viele Sachen aufgebaut, die danach aufgeblüht sind und geil wurden. Und meine Zeit bei GameStar war mit, glaube ich, die schnellste Zeit, also einfach nur, wo so viele Dinge auf einmal und schnell hintereinander passiert sind. Ja, und jetzt fühle ich mich da, wo ich bin, einfach sehr gut angekommen.
Ja, das freut mich. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, was du da gesagt hast, mit der Zusammenarbeit mit Amerika zum Beispiel. Das ist ja, du bewegst dich ja jetzt mit Microsoft und Xbox auf so einem großen Spielplatz, wo so viele neue Spielzeuge rumstehen. Ich glaube, das dauert auch eine ganze Weile, bis man da alle Ecken mal gesehen hat. Also das ist ja wirklich nochmal ein viel größerer Rahmen, in dem man sich bewegt, als bei GameStar zum Beispiel. Und da kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass man da erstmal eine ganze Weile Zeit verbringen kann und sich wohlfühlt.
Ja, könnte ich nicht besser sagen als du.
Ja, guck mal. Dann würde ich sagen, bevor wir es wieder schlimmer machen, sage ich dir danke.
Wie sieht's denn bei dir aus? Wo möchtest du dich denn hinentwickeln?
Ich habe schon Angst gehabt, dass die Frage kommt. Deswegen habe ich das Danke so schnell rangeschoben. Nein, also ich muss sagen, also nehme ich das noch gerne mit. Also ich muss sagen, ich habe darüber erst letztens nachgedacht. Also im Grunde denke ich darüber immer nach, wenn ich Leuten eine Zahlungserinnerung schicke von meinen Auftraggebern, frage ich mich immer, ist das hier gerade, was ich machen möchte? Aber nee, ich fühle mich auch tatsächlich, ohne Witz, sehr, sehr wohl mit dem, was ich so mache. Ich bin jetzt schon im vierten Jahr, glaube ich, meiner Selbstständigkeit und ich habe so locker 2 bis 3 Jahre gebraucht, um so richtig auf den Trecker zu kriegen, wie ich das eigentlich mache, wie ich mich organisiere, mit wem ich zusammenarbeiten will. Und es gibt jetzt immer noch so einzelne Rückschläge, aber also ich muss sagen, die Art, wie ich mich da jetzt so vor den Schreibtisch gesetzt habe und sage, so, ich mache so ein bisschen, ich schreibe, ich podcaste, ich unterrichte hier und dort. Also ich habe für mich, glaube ich, also ich klopfe auf Holz, ich habe eine Situation gefunden, mit der ich sehr zufrieden bin. Und Okay Cool ist tatsächlich, also auch ohne Witz, da drohe ich jetzt cheesy zu klingen, aber das ist wirklich, das ist der Kräuterkäse zwischen Wurst und Brot. Also jetzt schmeckt es quasi richtig gut. Das ist das Bild, was ich wählen möchte.
Ja. Das ist auch wirklich was ich absolut nachvollziehen kann, weil ich war ja auch eine Zeit lang selbstständig.
Ja.
Und der Grund, warum ich die Selbstständigkeit aufgegeben habe, war das Finanzamt.
Ja.
Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich nie wieder mit dem Finanzamt irgendwie wegen Umsatzsteuer, Voranmeldungen oder sowas rumstreiten müssen.
Ja,
nie wieder.
Das ist
deshalb, ich habe so großen Respekt vor jedem, der das macht und der diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagt, weil ich auch einfach in Selbstorganisation auch nicht unbedingt eines der Themen ist, die so oft, ne, wenn ich so ein Pen and Paper Charakter wäre, dann wird das nicht ganz oben stehen.
Ja, also das ist wirklich, also das ist wirklich hart. Ich bin da auch, wenn sie zuhört, an dieser Stelle liebe Grüße an meine Steuerberaterin, die ist so eine tolle Frau, die hat so eine Ausstrahlung für mich, die hat so was sehr Mutterliches, so was sehr, ich nehme dich in den Arm und kümmere mich um alles und das gibt mir, also ohne sie, ohne Witz, wird's mir auch schlechter gehen. Also die musste schon viele panische Anrufe und Mails von mir ertragen, weil ich irgendwas nicht kapiert habe, wo man was hinschickt. Also kann ich auch nur die Empfehlung rausgeben. Klar, das kostet Geld, aber die Nerven, die sie mir spart und die Kraft, die sie mir gibt, das ist es so wert. Also liebe Selbstständige da draußen, könnt ihr euch mal überlegen. Steuerberater, Steuerberaterin, das ist schon sinnvoll, muss ich sagen. Ja. Ja gut, also dann mein Gespräch mit mir selbst findet hier ein Ende und das mit dir auch. Also ich danke dir also total von Herzen für diese Stunde, die du dir genommen hast und um mal mir auch so ein bisschen zu helfen, ein wenig Licht in die Biografie des Sandro Odak zu bringen, weil da gab es tatsächlich noch einige Punkte, wo ich gar keine Ahnung hatte und die sind jetzt weg. Und das ist schön, das ist richtig schön.
Das freut mich.
Ja.
Ich bringe gerne Licht ins Dunkel.
Ja, guck mal, schön. Ich bin zu hungrig. Dieses Gespräch mit dem Kräuteraufstrich hat mir jetzt Hunger gemacht. Ich finde darauf jetzt keine kluge Antwort mehr. Deswegen sage ich einfach danke dir. Ich winke dir zu. Wir hören und sehen uns vielleicht zu irgendeiner anderen Gelegenheit wieder. Ich weiß es nicht, aber das hier war sehr schön.
Vielen Dank und einen wunderschönen Tag noch.
Tschüss. Ja, und das war mein Gespräch mit Sandro Odak. Hat mir eine große Freude bereitet, ihn mal wieder zu hören, von seinen Abenteuern mitzubekommen. Und ich hoffe, ihr konntet auch etwas von dieser Folge mitnehmen. Wenn dem so ist, dann schaut doch gerne mal in die Folgenbeschreibung. Da gibt es einen Link zu Steady, denn ihr könnt dieses wunderbare Projekt Okay Cool unterstützen. Ihr könnt aber auch ein paar Sterne verteilen bei iTunes. Ihr könnt mir liebe Worte bei mail@domshot.net schreiben oder ihr könnt mir einfach nette Gedanken schicken. Auch die kommen an. Ich freue mich. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder mit einer ganz neuen Begegnung hier bei Okay Cool trifft.